The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 8. August.
But I ran twice, I won twice and did much better the second time than I did the first, getting millions and millions of more votes. And now we may have to do it again.
Donald Trump träumt laut von seiner Wiederwahl. Jetzt hat er bei der ultrakonservativen CPAC-Konferenz in Texas mal wieder diese Platte aufgelegt. Aber damit seine Fans sich nicht langweilen, muss er immer schriller werden. Seine neueste Forderung im Streit um die richtigen Lerninhalte an Amerikas Schulen: das Bildungsministerium abschaffen.
And if federal bureaucrats are going to push this radicalism, we should abolish the Department of Education.
Aber Donald Trump ist ja eigenen Angaben zufolge ja ohnehin so brillant und hochintelligent und super schlau, dass sein Bildungsministerium ohnehin überflüssig ist. Trump ist laut Trump mit dem besten Gedächtnis aller Zeiten gesegnet und sehr intelligent.
One of the great memories of all time. I went to an Ivy League college. I was a nice student. I did very well. I'm a very intelligent person.
Sagen auch andere.
Putin said Donald Trump is a genius.
Natürlich auch viel schlauer als Hillary Clinton.
Are you more hawkish than Hillary or less hawkish?
I'm probably more intelligent than Hillary.
Oh, come on, answer the question. Are you more hawkish?
Er weiß immer alles, zum Beispiel über eine berühmte Militärakademie.
I know a lot about West Point. Trust me, I'm like a smart person.
Er ist der Beste darin, die neuesten Umfragen zu verstehen.
Now I can read the polls maybe better than anybody, because it seems that I understood the polls a lot better than many of the pollsters understood the polls.
Er hat den besten Wortschatz von allen.
I know words, I have the best words, I have the best. But there's no better word than stupid.
Auch beim legendären Interview zu seinen kognitiven Fähigkeiten ließ er keinen Zweifel.
Like a memory question, it's like you'll go person, woman, man, camera, TV. So they say, could you repeat that? So I said, yeah. So it's person, woman, man, camera, TV. Okay, that's very good.
Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht immer sagte Trump nur die allerschlauesten Sachen. Einmal fantasierte er als Präsident über die spanische Grippe, die angeblich im Jahr 1917 den Zweiten Weltkrieg beendete, weil ja die ganzen Soldaten krank gewesen seien. Ach so.
The closest thing is in 1917, they say, right? The great pandemic certainly was a terrible thing where they lost anywhere from 50 to 100 million people. Probably ended the Second World War. All the soldiers were sick.
Apropos Pandemie. Einmal schlug er vor, man könne Reinigungsmittel spritzen gegen das Coronavirus.
Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or...
Und einmal hatte er die Idee, den Dänen Grönland abzukaufen. Das sei ja einfach nur ein Immobiliendeal.
Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying it.
Der ewige Narzisst Donald Trump hat Geschichte geschrieben. Ob er wirklich so schlau ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Am Wochenende hat China Militärübungen vor der Küste Taiwans abgehalten. Warum ein Krieg zwischen China und Taiwan aber dennoch wenig plausibel erscheint, das bespreche ich heute mit Sigmar Gabriel.
Zu einer direkten Konfrontation zwischen den USA und China kommen, die keiner will. Ich glaube, auch die chinesische Regierung will das nicht, also die Volksrepublik China.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York erklärt, warum 53 Milliarden Dollar Verlust den Star-Investor Warren Buffett nicht beeindrucken, und sagt uns, welche Wirtschaftstermine in dieser Woche wichtig sind. Noel Gallagher macht Urlaub und muss zu seinem eigenen Song klatschen. Und wir erinnern an zwei Tüftler aus Deutschland, die das Leben vieler Autobesitzer erleichtert haben. Wie soll sich Deutschland verhalten, wenn der Konflikt zwischen China und Taiwan doch noch eskalieren sollte? Das möchte ich heute Morgen von dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel erfahren. Heute ist er Vorsitzender der Atlantikbrücke hier in Deutschland. Wir reden über den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan, der seine Spuren hinterlassen hat. China ist erbost, hält Militärübungen vor der Küste Taiwans ab und die Amerikaner fragen sich, wie sie Schadensbegrenzung betreiben können. Sigmar Gabriel erklärt im Interview, warum er eine militärische Auseinandersetzung zum jetzigen Zeitpunkt als ziemlich unwahrscheinlich erachtet. Aber hören Sie selbst. Guten Tag, Herr Gabriel.
Grüß Sie, Frau Schwieger.
Nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan hat die Welt wirklich mit angehaltenem Atem beobachtet, wie die Regierung in Peking reagiert. Es gab Militärübungen direkt vor der Küste der Insel, die komplett umzingelt war. Was müssen wir demokratischen Länder jetzt tun, um zu verhindern, dass die Situation in Taiwan weiter eskaliert und außer Kontrolle gerät?
Ja, die Frage ist deshalb schwierig zu beantworten, weil wir selber ja ein gespaltenes Verhältnis zu Taiwan haben. Denn seit 1971 haben die Vereinigten Staaten, aber auch wir als Europäer, die Volksrepublik China als den alleinigen Vertreter ganz Chinas akzeptiert. Diese sogenannte Ein-China-Politik gilt offiziell bis heute. Seit 1971 ist die Volksrepublik China der Repräsentant Chinas bei den Vereinten Nationen. Bis dahin war das die Republik China, die wir heute Taiwan nennen. Das hat was mit der Geschichte zu tun und dem Bürgerkrieg in China. Aber seit 1971 hat die internationale Staatengemeinschaft in ihrer großen Mehrheit die bis dahin existierende Vertretung von ganz China durch die Republik China, also durch Taiwan, abgelöst durch die Ein-China-Politik, bei der jetzt die Volksrepublik China für ganz China steht. Das ist sozusagen unsere offizielle Haltung. Gleichzeitig haben wir viel Sympathie und Unterstützung für ein Land, das sich in den letzten Jahrzehnten ja zu einer richtig lebendigen Demokratie entwickelt hat, nämlich Taiwan. Die Republik China ist heute eine der stärksten Demokratien der Region und es gibt dort längst eine Generation, die nicht mehr wie ihre Eltern, Großelterngeneration sich noch mit dem Mainland China verbunden fühlt, sondern selbstständig sein will und auch ihre demokratischen Errungenschaften erhalten will. Wir sind sozusagen zwischen Baum und Borke. Die Sympathie für sozusagen die Werte, die dort die Republik China, also Taiwan, vertritt, gerade auch die jüngere Generation. Und auf der anderen Seite unsere offizielle Haltung seit Jahrzehnten, in der wir akzeptiert haben, dass es sozusagen völkerrechtlich kein eigenes Land Taiwan gibt, sondern die Vertretung durch die Volksrepublik erfolgt.
Mhm. Und die gleiche,
da rauszukommen, ist nicht ganz einfach.
Ja, und die gleiche Problematik haben auch die USA, haben die ganzen G7-Länder. Wir sind ja nicht die Einzigen, die diese Problematik haben. Ist es denn richtig von Außenministerin Baerbock gewesen, sich hinter Taiwan zu stellen und China vor einem Überfall zu warnen? Denn die chinesische Botschaft in Berlin warf ihr danach vor, sich in innere Angelegenheiten eingemischt und Sachverhalte verzerrt zu haben absichtlich. Das ist, also China sieht Taiwan natürlich als Provinz des eigenen Landes.
Ja, das ist so. Ein bisschen haben die Chinesen das. Ein bisschen. Die Chinesen haben selbst Schuld daran, dass die frühere Idee von sozusagen einem Land mit zwei Systemen niemand mehr glaubt. Denn sie haben in Hongkong gezeigt, dass sie nicht bereit sind, ein Maß an Unabhängigkeit zu dulden. Niemand glaubt, dass sie das in Taiwan tun würden. Und natürlich gibt es gerade in den westlichen Staatengemeinschaften die Überzeugung, dass jedenfalls eine militärische Eroberung Taiwans durch China absolut unmöglich wäre. Und die Vereinigten Staaten haben ja auch Unterstützung für Taiwan zugesagt. Das würde sozusagen zu einer direkten Konfrontation zwischen den USA und China kommen, die keiner will. Ich glaube, auch die chinesische Regierung will das nicht, also die der Volksrepublik China. Insofern muss man jetzt auch ein bisschen den kühlen Kopf behalten. Was wir erlebt haben, war eine sozusagen Reaktion auf den Besuch von Nancy Pelosi, der Mehrheitsführerin im amerikanischen Parlament in Taiwan. Das sozusagen ist aus Sicht der Chinesen ein Bruch der Ein-China-Politik. Auf der anderen Seite, daraufhin haben ja viele Experten hingewiesen, ist so drastisch dieses Militärmanöver auch war. Man soll daraus nicht den Schluss ziehen, dass China übermorgen Taiwan überfällt. Das hat nichts damit zu tun, dass die Chinesen eine friedliche Lösung zwingend wollen, sondern es hat was damit zu tun, dass China selber gerade in riesigen Schwierigkeiten steckt. Die Pandemie haben sie nicht überwunden. Sie haben drastische Wirtschaftseinbrüche und ihnen steht ein enormer demografischer Wandel bevor, bei dem sie viel Kraft im eigenen Land brauchen werden, um soziale Unruhen zu vermeiden. Das alles führt dazu, dass jedenfalls aus chinesischer Sicht, aus Sicht Pekings, jetzt wahrscheinlich der ungünstigste Zeitpunkt wäre, einen Krieg gegen Taiwan zu führen. Es gibt allerdings eine Ausnahme, bei der wir nicht sicher sein können, was die chinesische Führung macht. Wenn die USA eine Politik betreiben würden, bei der Taiwan offiziell anerkannt wird, oder wenn sozusagen der Status quo aus Taiwan selbst heraus in Frage gestellt wird, dann kann niemand sicher sein, ob nicht auch eine Militäraktion gegen Taiwan die Folge sein würde. Und eine auch denkbare, leider denkbare Entwicklung könnte sein, dass je mehr der chinesische Staatspräsident Xi in innere Schwierigkeiten kommt, da ist er ja gerade, desto eher neigen solche Systeme dann dazu, sich sozusagen einen außenpolitischen Gegner zu suchen, um im Land quasi das Volk hinter sich zu versammeln. Auch solche Entwicklungen sind nicht völlig auszuschließen. Aber wenn ich gefragt werde, für wie wahrscheinlich halten Sie in relativ naher Zukunft eine Militäroperation der Volksrepublik China gegen Taiwan, würde ich immer noch sagen, dass sie eher unwahrscheinlich ist. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Situationen, in der sie dann wahrscheinlich würden.
Also vorerst eine Machtdemonstration an das heimische Publikum gerichtet sozusagen?
Nö, auch an das ausländische Publikum. An das heimische ja, aber auch an das ausländische nach dem Motto, übertreibt es nicht, zwingt uns nicht zu etwas, was eigentlich derzeit keiner will. Also das, glaube ich, ist schon auch die Botschaft. Und ich meine, dass der amerikanische Präsident Biden nicht besonders glücklich über den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan war, ist ja kein Geheimnis. Ich meine, die Amerikaner versuchen gerade, die chinesische Führung ein Stück wegzubekommen von ihrer Unterstützung Russlands. Die Amerikaner versuchen, China in eine gemeinsame Klimapolitik einzubinden, in eine gemeinsame Politik gegen die Verbreitung von Nuklearwaffen. Da passt es nicht sehr ins Bild, wenn parallel dazu sozusagen symbolhafte Besuche solche Versuche zerstören. Also es ist ja nicht so, dass Biden besonders glücklich darüber gewesen sei. Und ich persönlich kann das auch gut verstehen.
Kommt dieser Konflikt Xi Jinping vielleicht auch ganz gelegen, weil er jetzt zeigen kann, was er für ein starker Mann ist? In circa 3 Monaten möchte er ja als Chef der Kommunistischen Partei zum 3. Mal wiedergewählt werden.
Sicher wird er versuchen, das zu nutzen. Die Einheit Chinas ist das große Thema der Kommunistischen Partei Chinas. Und dazu zählte immer auch die Republik China, also Taiwan. Auf der anderen Seite hat er so viel innenpolitischen Gegenwind, dass er, glaube ich, viel damit zu tun haben wird, diesen Gegenwind unter Kontrolle zu behalten. Es gibt viele Beobachter, die sagen, natürlich wird er wiedergewählt werden, was ja schon außerordentlich ist. Denn normalerweise werden chinesische Führer für 10 Jahre gewählt und nicht für eine 3. oder 4. oder 5. Amtszeit. Aber viele rechnen damit, dass sein Politbüro, sozusagen sein engster Führungszirkel, eher aus Leuten bestehen wird, die ihm, na, ich würde sagen, vielleicht nicht kritisch gegenüberstehen, aber jedenfalls ihn eher einhegen. Denn nicht überall in China findet seine sehr, sagen wir mal, zum Teil ja aggressive Politik nach außen Unterstützung. Es gibt auch viele, die sagen, wir haben genug mit uns selbst zu tun und das Letzte, was wir brauchen, ist eine große internationale Krise. Wir haben schon genug Krisen, denn wir brauchen nicht noch eine. Denn das alles führt nur dazu, dass wir im Land mit der Verbesserung der Lebensbedingungen nicht vorankommen und an nichts hängt die Führung der Kommunistischen Partei so sehr wie an der Frage, ob die Menschen in China jedes Jahr ein bisschen besser leben oder nicht.
Wie sollte sich jetzt Deutschland verhalten? Sich wirklich im Konflikt engagieren oder doch die Füße stillhalten erstmal? Was sollte Deutschland jetzt tun?
Na, die Füße stillhalten ist nie eine gute Idee, sondern natürlich sollte Deutschland und sollte Europa versuchen, gegenüber China deutlich zu machen, dass wir weder am Status quo etwas ändern wollen, aber eben auch nicht wollen, dass permanent militärische Drohgebärden da kommen. Ich glaube, einen anderen Weg gibt es nicht. Also ich glaube nicht, dass Deutschland oder die Europäische Union jetzt sozusagen erklären kann, wir beenden die Ein-China-Politik. Das tun auch die USA nicht. Aber klar zu signalisieren, es würde massive, schwerwiegende ökonomische Konsequenzen haben, wenn China den Status quo aus seiner Sicht verändern würde. Das muss die Bundesregierung schon tun.
Dann werden wir das Thema weiter beobachten und hoffen, dass wir keine weitere Eskalation sehen. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns in der kommenden Woche in Berlin zum World Briefing live sehen. Vielen Dank, Herr Gabriel.
Sehr gerne, alles Gute.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blickt man auf Berkshire Hathaway. Der vielleicht berühmteste Investmentfonds der Welt hat Zahlen veröffentlicht. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street hat sie sich angesehen. Guten Morgen nach New York.
Hi Chelsea.
Der legendäre Chef hinter Berkshire Hathaway, Warren Buffett, musste 53 Milliarden Dollar Verlust vermelden. Aber das sei, Zitat, bedeutungslos. Das musst du uns bitte erklären. Was meint das Orakel von Omaha damit?
Also bedeutungslos nennt Buffett das deshalb, weil er seine Investoren eigentlich grundsätzlich auffordert, sich nicht von kurzfristigen Fluktuationen im Markt verrückt machen zu lassen, sondern wie er selbst einen langfristigen Investmenthorizont zu haben. Die komplette Wall Street ist ja im zweiten Quartal in einen Bärenmarkt verfallen, ausgelöst durch die hohe Inflation, die aggressiven Zinserhöhungen der Fed und die Angst vor einer Rezession. Das ist aber alles im Prinzip auf dem Papier, weil eben mehr Anleger verkaufen als kaufen und dadurch die Preise immer weiter fallen. Der Aktienpreis, der also nur aus Angst und Gier von den Anlegern getrieben ist, ist häufig also gar nicht wirklich eine realistische Darstellung von dem, wie es einer Firma wirklich geht. Und so lässt sich auch erklären, warum es bei den Investments von Berkshire Hathaway einen 53 Milliarden Dollar Verlust gab. Diesen Bärenmarkt hat Buffett aber wieder genutzt, um billig bei einigen Aktien einzusteigen. Insgesamt hat seine Firma 1 Milliarde Dollar nachinvestiert. Und wenn man sich jetzt mal den operativen Profit von Berkshire Hathaway anschaut, also das sind Gewinne aus Geschäften, die Berkshire selbst gehören. Da gab es einen Anstieg von 38,8% im Vergleich zum selben Quartal vor einem Jahr. Also insgesamt gibt es da wirklich keinen Grund, sich verrückt machen zu lassen.
Anne, lass uns auf die Woche blicken. Was wird wichtig für die Investoren?
Also da schauen die Anleger ganz gespannt auf die neuen Inflationsdaten von Juli. Die kommen am Mittwoch raus. Analysten erwarten, dass die aggressiven Zinserhöhungen der Fed endlich Wirkung zeigen und dass die Inflation von den 9,1% im Juni auf jetzt 8,7% gefallen ist. Falls nicht, könnte der Markt hier eine weitere Zinserhöhung von nochmal einem 0,75 Prozentpunkt einpreisen, möglicherweise sogar noch vor dem nächsten Notenbanktreffen im September, besonders nachdem die Arbeitsmarktdaten am Freitag so überraschend gut ausfielen. Wir sind also ganz offensichtlich nicht in einer Rezession und die Wirtschaft kann auch gut weitere Zinserhöhungen verkraften. Außerdem gibt es diese Woche noch weitere Quartalszahlen, unter anderem davon Tyson Foods, Coinbase, Disney und Rivian. Also wird wieder auf jeden Fall eine spannende Woche und wahrscheinlich mit viel Volatilität.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Da will man einmal in Ruhe seine Tapas essen und dann singt plötzlich das ganze Restaurant diesen einen großen Hit. Der Oasis-Sänger Noel Gallagher befindet sich gerade mit seiner Frau und seinem Sohn im Urlaub auf Ibiza. Schön anonym wollte sich der Musiker vom Alltagsstress in London erholen. Das hat auch gut geklappt, bis er in diesem einen Restaurant zu Mittag aß. Das Lokal sieht sehr bodenständig aus, keine Promis weit und breit. Doch ein Kenner erkannte seinen sehr berühmten Gast sofort. Und anstatt ihn einfach freundlich zu begrüßen, legten die Mitarbeiter eine Schippe drauf und stimmten den größten Hit von Oasis an. Dank vieler Abende am Lagerfeuer waren alle Gäste ziemlich textsicher, also sangen und klatschten sie im Takt. Noel Gallagher war sichtlich peinlich berührt. Er trank verlegen sein Bier, während seine Frau die Aktion ziemlich amüsierte. Erst im letzten Jahr hatte der Musiker verraten, dass er den Song Wonderwall gar nicht mag und sich lieber einen anderen Song als Visitenkarte ausgesucht hätte.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die deutschen Autofahrer es wirklich gerne blitzblank mögen, wenn es um ihre fahrbaren Untersätze geht. Im Durchschnitt 8-mal pro Jahr wäscht jeder Wagenbesitzer hier sein Auto. Oder wahrscheinlich ist es dann doch eher so, dass man reinigen lässt in einer der 1400 Waschanlagen hierzulande. Saubere Autos sind ein Riesengeschäft. Die Branche der Autowaschanlagen setzt pro Jahr in Deutschland 1,3 Milliarden Euro um. Und die Branche wird heute sicher zwei Pionieren gedenken, denn heute vor 60 Jahren haben Gebhard Weigele und Johann Sulzberger, zwei Architekten aus Augsburg, die erste vollautomatische Autowaschanlage zum Patent angemeldet. Die beiden ärgerten sich immer über verschmutzte Baustellenfahrzeuge und probierten so lange mit Bürsten, Düsen, Schläuchen und Lappen herum, bis sie den Rundläufer DE11879, die erste selbsttätige Kraftfahrzeugwaschanlage für Autos und Nutzfahrzeuge, zur Marktreife brachten. Autowaschstraßen gab es seit Ende der 40er Jahre schon in den USA. Sie waren aber sehr personalintensiv, weil an den unterschiedlichen Stationen tatsächlich überall händisch von mehreren Teams gearbeitet werden musste. Hier wird in einer US-Wochenschau der Reinigungsvorgang für die Fußmatten beschrieben.
These men use handguns connected to a power wash unit to clean the mats. And they use compressed air to dry them.
Anfang der 50er Jahre setzten sich immer mehr die halbautomatischen Anlagen durch. Ein Wunder der Technik.
Then you have 5 minutes for a quick coffee, because that's all the time this new example of automation takes. You watch fascinated the first time as if you couldn't believe it.
Das Neue, was Weigele und Sulzberger dann vor 60 Jahren erfanden, war eine wendige Bürstenanlage, die auch auf engstem Raum funktionierte, indem sie um das Auto kreiste. So konnten beispielsweise auch Tankstellen mit begrenztem Platzangebot plötzlich Waschanlagen installieren und die Autowäsche in ihr Leistungsportfolio mit aufnehmen. Eine geniale Idee und ein bahnbrechender Erfolg. Die später gegründete Firma Wesumat wurde extrem erfolgreich, wie hier der Pressesprecher Thomas Roth in einem Beitrag für die Deutsche Welle erklärt.
Wir sind Weltmarktführer, weil wir mit Abstand das beste Produkt bauen und weil täglich in unseren Autowaschanlagen mehr als 2 Millionen Fahrzeuge gewaschen werden.
Die weiterentwickelten Waschanlagen von Gebhard Weigele und Johann Sulzberger findet man heute von Berlin bis Peking und von Mexico City bis Stockholm. Also eine saubere Erfolgsgeschichte made in Germany. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diese neue Woche. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place. Come summer, the work gets kinda hard. This ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you're at the booth, at the car wash.